Ich geh deinen Weg, bleib, wo ich dich seh, lauf dir hinterher, Herr, ich folge dir.
Guten Abend und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Sendung Jesus als Beziehungswesen. Im ersten Teil haben wir über die Beziehungen zwischen Jesus und seinem Vater und über seine Stellung gegenüber den Jüngern gesprochen. Wir haben gehört, dass unsere Position zu Jesus sehr wichtig ist, wenn wir den Auftrag, den er uns gegeben hat, erfüllen wollen. Hier möchten wir nun anknüpfen und uns weiter mit dem Auftrag Jesu beschäftigen. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Zeit. Matthäus, Kapitel 28, Verse 18 bis 20. Jesus hat uns einen Auftrag und ein Versprechen gegeben. Dass der Auftrag damals wie heute sehr wichtig ist, lässt sich anhand einer einfachen Frage feststellen. Was wäre gewesen, wenn es keine Nachfolger gegeben hätte? Wahrscheinlich würden wir Jesus heute nicht kennen, wenn die Jünger sich damals dazu entschieden hätten, einfach nichts zu tun. Dahingehend war es unentbehrlich, dass die Jünger ihrem Auftrag gefolgt sind und sich bis zum Ende auf den Namen Jesu verlassen haben. Immanuel, Gott mit uns. Das war sein Versprechen. Durch dieses Vertrauen in Gottes Sohn blieben sie dran und die meisten der Jünger starben sogar dafür. Jesus hat sie schrittweise auf ihre Aufgabe vorbereitet und sagte sogar ganz klar in Apostelgeschichte 1, Vers 8, wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten, in Jerusalem, in Samarien und in der ganzen Welt. Diesen Auftrag zu erfüllen, schaffen wir nicht allein. Wir brauchen uns gegenseitig. In den Briefen des Apostel Paulus sieht man immer wieder deutlich, wie er sich nach seinen Brüdern sehnt. Und der Auftrag besteht ja auch darin, zu Jüngern zu machen, Gemeinde zu bauen, eine Gemeinschaft zu sein. Doch was ist Gemeinde eigentlich? Und wie hat sich Jesus diese vorgestellt? Das Wort Ekklesia kommt aus dem Griechischen und bedeutet Herausgerufene. Es ist, als ob Jesus vor einer Schar predigen würde und anschließend fragt, wer will mir folgen? Diejenigen, die sich dann melden, ruft er aus der Masse heraus. In dem Buch Folge mir nach von David Platt wird die Bedeutung der Gemeinde deutlich. Dazu wollen wir nun einen Teil des Buches hören.
Gemeinde, Gottes Familie. In der Bibel findet sich kein Hinweis darauf, dass es möglich ist, ein Nachfolger von Jesus zu werden, ohne sich einer Gemeinde anzuschließen. Wer behauptet, Christ zu sein, aber kein aktives Mitglied einer Gemeinde ist, muss sich die Frage gefallen lassen, ob er überhaupt schon ein Nachfolger von Jesus ist. Das mag für manchen falsch klingen, und der Umkehrschluss stimmt auch nicht. Natürlich wird man durch die Gemeindedazugehörigkeit nicht zum Christen, dennoch ist es nicht möglich, sich mit der Person Jesu zu identifizieren, ohne sich auch seinen Leuten anzuschließen. Wer Jesu Geboten gehorchen will, der wird sich auch vor Ort in einer Gemeinde einbringen. Denn es ist biblisch, geistlich und praktisch unmöglich, ein Nachfolger von Jesus zu sein, ohne sich zu der Familie der Christen zu zählen. Abgesehen davon kann man auch schlecht andere Menschen zu Jesus einladen, wenn man keine Gemeinde hat, in die man sie integrieren kann. Trotzdem denken so viele Christen, dass sie auch ohne Gemeinde leben könnten. Es gibt sogar einen Trend unter Christen, wonach es als Zeichen geistlicher Reife gesehen wird, sich nicht in einer Gemeinde zu engagieren. Ich liebe Jesus, sagen diese Christen, aber die Kirche finde ich einfach schrecklich. Geht das? Ist die Kirche nicht die Braut Jesu? Angenommen, meine Frau würde mir erklären, David, ich liebe dich von ganzem Herzen, nur deinen Körper mag ich überhaupt nicht. In dem Fall hätten wir beide ein Problem. Es ist nicht möglich, Jesus radikal nachzufolgen, ohne auch seine Gemeinde hingebungsvoll zu lieben. Wir können keine Beziehung zu Jesus pflegen, wenn wir nicht auch Kontakt mit seinem Körper haben wollen. Jesus hat sich mit seiner Gemeinde völlig identifiziert. Das wurde deutlich, als er zu Saulus auf dem Weg nach Damaskus sagte, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« Saul hatte nicht Jesus selbst verfolgt, sondern die Gläubigen. Also sagte Jesus hier, »Was du mit meinen Leuten machst, das tut mir weh.« Wer zu Jesus kommt, wird auch Teil seiner Gemeinde und genießt von da an das Vorrecht, zur Familie Gottes zu gehören. Wir leben nicht mehr für uns selbst, sondern für andere. Alles, was Jesus in uns tut, wirkt sich auch auf die anderen aus. Es ist notwendig, das zu erkennen und zu erleben, besonders im Rahmen der Gemeinde, um als Nachfolger von Jesus leben und andere in die Nachfolge rufen zu können. Was ist eigentlich Gemeinde? Leider haben viele Menschen heutzutage nicht nur ein verschwommenes Bild davon, was es heißt, ein Nachfolger von Jesus zu sein, sondern auch das Verständnis von Gemeinde hat sich weit vom biblischen Konzept entfernt. Viele Menschen denken an die Gebäude, wenn sie von der Kirche sprechen. Wo ist deine Gemeinde? Wird man gefragt. Oder wo gehst du zur Kirche? Viele Pastoren und Gemeinden geben große Beträge zur Modernisierung ihrer Kirchengebäude oder Gemeindehäuser aus. Christen reisen in andere Länder, um für die armen Christen dort Kirchen zu bauen. Eine Kirche bauen. Darunter versteht man heute vor allem die Renovierung oder den Neubau eines Versammlungsraumes. Außerdem bewerten wir Gemeinden nach ihren Angeboten und Programmen. In der einen Gemeinde gibt es eine Kinderarbeit, die andere hat einen besonders attraktiven Dienst unter Studenten. Die dritte Gemeinde investiert in Eheseelsorge. Wieder eine andere Gemeinde ist bekannt für ihre Arbeit unter Geschiedenen und Alleinerziehenden. Gemeinden machen Angebote für verschiedene Altersgruppen und Lebensphasen und werden danach bewertet und ausgewählt. Wir verwechseln Gemeinde mit Gebäuden und Programmen. Das mag daraus entstanden sein, dass wir uns bemüht haben, unsere Gemeinden besonders ansprechend und einladend zu gestalten, um Fremde anzuziehen. Der Kunde ist König. So braucht eine erfolgreiche, wachsende Gemeinde ein Gebäude, das gut zu erreichen ist, in einer ansprechenden Umgebung mit ausreichend vielen Parkplätzen. Etwas überspitzt könnte man sagen, damit Menschen in die Gemeinde kommen, braucht es eine Kaffeebar im Foyer, eine gut organisierte, altersspezifische Kinderbetreuung, dazu ein ausgefeiltes Angebot für Teenager, das die modernste Technik mit einbezieht. Im Erwachsenenprogramm spielt eine erstklassige Band und ein begabter, sprühender Redner präsentiert eine Botschaft, die allen Zuhörern gut tut. Hat Jesus das gemeint, als er sagte, er wollte seine Gemeinde bauen? Kommt irgendeines dieser Elemente bei Jesus vor? Im Neuen Testament ist an keiner Stelle von Gebäuden die Rede, wenn es um Gemeinde geht. Auch Konzepte, Programme und Angebote für bestimmte Gruppen sind im Neuen Testament nicht zu finden. Vieles von dem, das wir heute unter Gemeinde verstehen, ist nicht wirklich biblisch. Das Neue Testament zeigt uns ein ganz anderes Gemeindemodell. Menschen formen eine Gemeinschaft. Brüder und Schwestern bilden eine Familie. Sie haben ihr selbstbestimmtes Leben aufgegeben, um gemeinsam nach Jesu Vorbild zu leben. Das Sterben Jesu verbindet die Gläubigen, ebenso sein Geist, sein Evangelium, sein Leiden und sein Leben. Die Gemeindeglieder stellen nicht nur ihr Auto vor die Tür und nehmen zusammen mit anderen, die sie nicht kennen, an einem Angebot teil, um danach wieder nach Hause zu fahren. Sie teilen ihr Leben, das Leben Jesu, täglich, Woche für Woche, im Alltag miteinander. Genauso begann Gemeinde zwischen Jesus und seinen 12 Jüngern. Jesus liebte sie, diente ihnen, lehrte sie, ermutigte und korrigierte sie und teilte sein tägliches Leben mit ihnen. Er verbrachte mehr Zeit mit diesen 12 Männern als mit allen anderen Menschen, denen er in den Jahren seines Dienstes begegnete, zusammengenommen. Gemeinsam wanderten sie auf einsamen Straßen durchs Land, besuchten überfüllte Städte, sie segelten und fischten am See Genezareth, sie beteten zusammen in der Wüste und auf den Bergen, sie besuchten die Gottesdienste im Tempel und den Synagogen. Von Tag zu Tag zeigte Jesus ihnen, wie er lebte und wie man liebt. Er nahm sie mit hinein in sein Leben. Entsprechend geht das Neue Testament davon aus, dass die Nachfolger von Jesus füreinander und miteinander leben. Die Bibel zeigt uns die Gemeinde als eine Gruppe von Menschen, die füreinander da sind, die einander lieb haben, die gastfreundlich sind, einander annehmen, sich gegenseitig achten, die einander in Liebe dienen, die sich gegenseitig ermahnen, die einander vergeben, die sich gegenseitig anspornen, die einander ermutigen und trösten, die einander ihre Sünden bekennen und füreinander beten, die einander höher achten als sich selbst, die einander im Glauben stärken, die sich gegenseitig unterweisen, die freundlich und barmherzig zueinander sind, die einander finanziell helfen, die mit den Trauernden weinen, die sich für die anderen freuen und die einander liebevoll zurechtbringen. Betrachtet man diese Stellen, so ergibt sich insgesamt nicht das Bild von Menschen, die ein Gebäude füllen, indem sie bestimmte Programme durchlaufen. Eine Gemeinde ist eine Gruppe von Menschen, die einander lieben und die sich gegenseitig darin unterstützen, Jesus immer besser kennenzulernen und ihm immer ähnlicher zu werden.
Wir sehen also, dass Jesus die Gemeinde zu unserem Vorteil geplant hat. Es ist Familie und niemand kann sich selbst ganz alleine, ohne Familie, ohne andere Menschen unterstützen. In Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 42 bis 47 erklärt Lukas genau, wie wichtig es ist, dass wir beharrlich an unseren Beziehungen arbeiten sollen. Die Jünger damals hielten sich genau an alles, was sie von Jesus gelernt hatten. Und das Wichtigste, sie bildeten eine Gemeinschaft. Wie wir diesen Auftrag am besten erfüllen können, lernen wir von Jesus. Er lebte die Beziehung mit seinen Jüngern als Gemeinde. Und selbst seine leibliche Familie musste sich erst für sein Reich entscheiden, um zu seiner geistlichen Familie zu zählen. Sie bildeten keine Ausnahme. Gott hat uns allen die Gemeinde geschenkt, weil er weiß, dass wir sie brauchen.
Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. Das Schiff, es fährt vom Sturm bedroht, durch Angst, Not und Gefahr. Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg, so fährt es Jahr um Jahr. Und immer wieder fragt man sich, wird denn das Schiff bestehen? Erreicht es wohl das große Ziel? Wird es nicht untergehen? Bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Oh, bleibe bei uns, Herr. Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, liegt oft im Hafen fest, weil sich's in Sicherheit und Ruhe bequemer leben lässt. Man sonnt sich gern im alten Glanz vergangener Herrlichkeit und ist doch heute für den Ruf zur Ausfahrt nicht bereit. Doch wer Gefahr und Leiden scheut, erlebt von Gott nicht viel. Nur wer das Wagnis auf sich nimmt, erreicht das große Ziel. Bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Oh, bleibe bei uns, Herr. Im Schiff, das sich Gemeinde nennt, muss eine Mannschaft sein. Sonst ist man auf der weiten Fahrt verloren und allein. Ein jeder stehe, wo er steht, und tue seine Pflicht. Wenn er sein Teil nicht treu erfüllt, gelingt das Ganze nicht. Und was die Mannschaft auf dem Schiff ganz fest zusammenschweißt, in Glaube, Hoffnung, Zuversicht, ist Gottes guter Geist. Bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Oh, bleibe bei uns, Herr. überfällt. Viel Freunde sind mit unterwegs, auf gleichen Kurs gestellt. Das gibt uns wieder neuen Mut, wir sind nicht mehr allein. So läuft das Schiff nach langer Fahrt in Gottes Hafen.
Können wir nun den Auftrag, Gemeinde zu bauen, am besten erfüllen? Um diese Frage zu klären, hat sich Rudolf Plett bereit erklärt, mit mir über das Thema Mission zu sprechen. Herzlich willkommen, Herr Plett. Schön, dass Sie da sind. Fangen wir doch gleich mit der ersten Frage an. Was ist der Unterschied zwischen Missionieren und Evangelisieren?
Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Hörer. Ja, das ist ein akutes Thema. Unterschied zwischen Missionieren und Evangelisieren, das kommt daher, dass selbst das Wort Mission einen ganz anderen Inhalt von der Welt bekommen hat. Missionieren kommt von dem Wort Senden. In der Heiligen Schrift finden wir häufig von Gottes Beziehungen in ganz spezifischer Weise angepasst an die Weise und Art, wie Leute Jesus begegnen. Gott beugt sich ganz tief herab und sich gleichzeitig in das Leben der Menschen hinein. Und von der anderen Seite ist in völliger Freiheit, seinen Geschöpfen als der Herr gegenüberzutreten. Er, der Heilige Geist, bleibt fest für immer. Er ist der Sendende. Wir können ihn als Geschöpfe nur als Gesandter oder Empfänger sein. Im Alten Testament wird die Botschaft oft durch eine dritte Person vermittelt, seien es Menschen, seien es Engel. Weil im Neuen Testament beginnt Jesus damit, dass er, der Sendende, sich in die Menschheit integriert und seinen Gnadenhandeln so durchführt, als sagen wir, Missionieren ist lebensspendend in erster Person. In Johannes 6, wo er sagt, ich bin das Brot des Lebens, ist ja so wunderbar anschaulich. Nähere Integration kann es nicht geben als solche, sich mitzuteilen und zu speisen. Wir brauchen das Brot, teilen es unter uns, das ist ein anderes Symbol, um sich selber zu geben. Und das Beispiel braucht er dort. Nähere Beziehungen gibt es einfach nicht, total integrieren. Evangelisieren ist vielleicht dieselbe Botschaft. Die Tätigkeit, die Ausführung unserer eigenen Strategie, eine Methode, wie wir Menschen oder Gremien oft damit bestimmen, kann dasselbe sein. Man ist auch Menschen gegenüber verantwortlich, sie beginnt und beendet und kann anhand von Fragen bewertet werden. Also wem gegenüber ist man verantwortlich? Oft ist der Evangelist, oft sind es die Sänger, denen man viel zusendet in einer großen Evangelisation. Jesus ist der Sendende. Das Evangelium bietet uns keine Verfügungsmacht an. Deshalb ruft er nicht zum freiwilligen Dienst auf. Im Blick auf den Ernteeinsatz bittet den Herrn der Ernte. Er selber fühlt sich klein, es zu sagen. Sondern den Herrn der Ernte dürfen wir bitten, um Arbeiter zu senden, Matthäus 6, 38. Wir sind mit hineingenommen in Gottes eigene Bewegung. Sie empfangen die Kraft des Heiligen Geistes, ausgerüstet für die ewig wachsende Gemeinde Jesu, die sie hineinnimmt, selbst in die Binde- und Lösekraft, soweit werden wir integriert und durch den Heiligen Geist übermittelt. Ein anderes Beispiel haben wir in Lukas Kapitel 10. Er rüstet uns mit seiner eigenen Sendung aus, sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Und zudem kommt auch die Frage mit der Familie. Wie steht Jesus zur Familie? Jedes Mal, es scheint beinahe so, als machte er keinen Unterschied. Jedes Mal, wenn sie ihn als Familienmitglied von seinen Familien in Anspruch nehmen wollen, stellt er Gottes Reich als absolute Priorität dar. Keine Ausnahme. Zu Maria, seiner Mutter, sagt er auf dem Fest: Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Es hört sich einfach schorfklingend an. Und als die Geschwister ihn nach Nazareth nach Hause nehmen wollen, dann lässt er sich gar nicht abbringen. Ob zwar Andreas und Philippe ihn dann erst benachrichtigen, die erwarten dich. Wer sind meine Geschwister, meine Mutter hier, alle dir?
Vielen lieben Dank erstmal für diese Antwort. Wir kommen nun zur nächsten Frage. Was ist dann der Unterschied zwischen Juden und Heiden in Bezug auf Mission? Hat sich Jesus den Juden und den Heiden gegenüber unterschiedlich verhalten?
Ich glaube nicht in seiner Stellungnahme, nicht in seiner liebevollen Art und Weise. Aber als Hintergrund hat er für die Juden immer wieder, ist er vom Gesetz ausgegangen. Und dann braucht er ihnen nicht dieses Vaterbild übermitteln, der ewige, einzige, wahrhaftige. Er ist für die Juden bekannt, während zu den Heiden gibt er viel Unterstrich dieser Idee, dass er der ewige, einzige, wahrhaftige Vater ist und er der Sohn ist. Und außerdem ist er mit Nicht-Juden wahrscheinlich nur ein einziges Mal über die politischen Grenzen Israels gegangen, wo ihm das phönizische, diese Frau entgegenkommt und um Heilung bittet. Das ist ein Nicht-Juden. Und er behandelt sie genauso wie alle anderen, sagt nur noch, es ist nicht gut, dass man den Kindern das Brot nimmt. Und sie antwortet, aber die Hündler nehmen auch den Brotsamen von des Herrn Füßen. Also sagt er, so ein Glaube habe ich nicht gesehen, es geschehe dir, wie du willst. Und damit ist sie geheilt worden. Und wenn wir dieses weiter bedenken, dann ist die Botschaft dieselbe, nur mit dem Hintergrund, was die Juden im Gesetz schon hatten. Die Stellungnahme Jesu ist, die Botschaft ist dieselbe. Das Opfer Jesu ist für Heiden wie Griechen unbegrenzt und steht für alle Ewigkeit. Gesunde Erklärung für Juden erfordert das Grundprinzip über Gottes Beschaffenheit. Die Kommunikation mit den Heiden wie Juden ist hauptsächlich mit Gleichnisse markiert. Die Beziehung mit den religiösen Gruppen ist dadurch in harter Diskussion ausgebrochen. Aber die Pharisäer und Sadduzäer wurden immer bei ihren Schwachheiten eigentlich angegriffen, oder besser gesagt, der Ausgangspunkt war oft Auferstehung, und die Sadduzäer waren dabei diejenigen, die die Auferstehung verneinten. Und wir finden auch, dass Jesus zu den religiösen Gruppen die schärfste Stellung einnimmt, die wir in der ganzen Alten Testament finden. Es ist wohl keine Gruppe, nicht politische noch soziale, die so scharf wie in Lukas 6 die 12 Wehen, die er ausspricht über die Pharisäer und Juden, ist ein scharfes Gericht.
Vielen lieben Dank. Wir kommen zur nächsten Frage. Hat Jesus unterschiedlich missioniert und evangelisiert? Oder hat sich das über die Zeit hinweg immer wieder wiederholt, was er getan hat?
Nun, diese Frage ist sehr weit. Ich würde sagen, er war immer der Gebende, der Mitteilende, der Sohn Gottes, der sie versuchte, was wir in unseren Verstand kaum erfassen können, sich mitzunehmen, wenn er zu ihnen predigte. Also ich glaube, der Unterschied liegt mehr darin, dass jene, die ihn suchten und die eine positive Stellung einnahmen, für die war er immer da, eine liebevolle Art und Weise, mit denen er mit ihnen umging. Jesus spricht verschieden in verschiedenen Menschengruppen wie Pharisäer und Jüngern. Meistens nimmt er beim Wort deren Verfehlung. Interessant ist, dass er oft den Gruppen mit einer Wahrheit beginnt, die ganz klar ist, die aber nicht praktiziert wird, oder mit anderen Worten, eine Heuchelei steht dahinter. Und das Liebesgebot, wo der Pharisäer so vernünftig ihn antwortet, dann sagt er gleich, du bist nicht weit ab vom Reich Gottes. Also es ist wieder der Kontakt, sofern er jemand eine positive Stellung einnimmt, dort bekommt der Mann Trost und Ermutigung. Meistens nimmt er beim Wort, gerade dort, wo sie für das Volk offenbar waren, über Gebet und so weiter. Es ist nicht, sind nicht zwei Arten von Evangelisieren, sondern zwei Arten von der Wahrheit erklären, dass sie diejenigen, die schon den Hintergrund haben, denen wird daraufhin geantwortet, während den anderen, würde ich sagen, zum großen Teil durch Gleichnisse erzählt.
Okay, was genau können wir dann jetzt von Jesus lernen?
Oh ja, da brauchten wir ein paar Blätter aufzuschreiben, um das zu sagen, von Jesus lernen. Aber ganz praktisch würden wir einmal einfach sagen, wir können von seiner liebevollen Form, also wenn wir eine Gruppe Feinde nennen wollen, die ihn verfolgten, und die andere, die fragend sind, und eine dritte, die wirklich Jesus suchen, ist überall dieselbe Antwort. Er macht keine Ausnahme zwischen Menschen und die Einladung geht immer wieder ganz klar durch. Wer da will, der komme. Und die Wahrheit wird immer das Hauptprinzip sein. Mit der Wahrheit wird er gerechtfertigt, mit der Wahrheit wird das Evangelium erklärt und mit der Wahrheit zu menschlichen Beziehungen ist die einzige Alternative, um positiv weiterzuarbeiten. Und wir können von Jesu lernen, vielleicht teilweise. Er gab sich, wir können uns nicht ganz geben. Er sagte, ich, wer von mir nicht essen will, der wird das Reich Gottes nicht einnehmen. Also solche absoluten Wahrheiten kann nur er selber zum Ausdruck bringen, weil er es selbst ist. Also liebevoll, liebespendend und nicht Ausnahmen zu machen, auch besonders nicht für die sogenannte Autoritäten dieser Welt, wollen wir sagen. Dass er macht absolut keinen Unterschied zwischen seinen Familien. Gottes Reich ist Nummer eins, ist alles. Er ist es selber. Er gibt sich und dafür lebt er. Und natürlich wissen wir, wie es endet. Und ist immer da, öffnet die Türen. Und wie das Wachstum und die Verbreitung bis zur Wiederkunft Jesu dasselbe sein wird, wird er, der Heilige Geist, durch ihn die Gemeinde Jesu führen und leiten bis zur Vollendung. Also ich würde sagen, lasst uns heute in dieser Passionszeit das Brot mit Jesus in diesem Prozess einsteigen, sich zu integrieren, sich zu geben und zur selben Zeit als Gesandter zu sein. Seine liebevolle, tröstende Beziehung zu jenen, zu denen er uns sendet, brauchen wir von ihm. Und so wird die missionierende Gemeinde bis zur Vollendung unter der Leitung des Geistes dieses Reich weiterführen. Die Beziehungen werden sich zeigen in dem, wie die Leute es annehmen.
Man könnte also sagen, Jesus war durch und durch liebevoll und gerecht. Die ja. Mission konnte nur wahrgemacht werden durch den Heiligen Geist, der ihn geführt hat. Und unsere Aufgabe ist es, von Jesus zu lernen und es ihm gleich zu tun, wie er es vorgelebt hat.
Ja, ich würde immer sagen, versuchen, es gleich zu machen. Wir werden es nie vollkommen hinbekommen. Aber das höchstes Ideal, das stets vor Augen haben, wer uns leitet, ist der Heilige Geist, ist Jesus selbst im ganzen Missionieren. Nicht die sogenannten verantwortlichen menschlichen Gremien und so weiter. Und wir stehen oft in der Gefahr, was hier passierte. Dass uns Religion sehr wichtig ist und dass wir mitmachen mit allem. Und wer nicht mitmacht, ist schon markiert. Ich denke, die soll uns von neuem wieder als Einladung dienen, uns zu geben, zu integrieren wie das Brot, das dann Kraft gibt im Menschen.
Dann möchte ich mich bei Ihnen sehr herzlich bedanken für Ihre Zeit.
Nicht zu danken.
Gott segne Sie weiter. Vielen Dank. Wenn wir nun Jesus als Vorbild nehmen, warum können wir dann diese Beziehungen zu ihm, zu Gott und zu unserer Gemeinde nicht leben? Haben wir Angst oder sind zu verletzt? Sind wir gleichgültig oder vielleicht sogar sauer auf Gott? Jesus wusste sein ganzes Leben, wie er sterben würde. Er wurde von allen verlassen und verraten. Er hat trotzdem Gott von ganzem Herzen geliebt und ist seinem Auftrag gefolgt. Er war nur von Gott abhängig. Deshalb liebte Jesus zu beten. Er kämpfte im Garten Gethsemane menschlich gesehen ganz allein, aber er kämpfte im Gebet. Jesus hat unfassbare Angst gehabt, aber er wusste, dass Gott größer ist. Weil er das Ziel kannte, wusste er, wie er sich auf dem Weg zu verhalten hat. Er tat alles, weil er die Menschen liebt, seien sie seine Jünger oder nicht. Er war ihnen gegenüber demütig, liebevoll und gerecht. Jesus war Gott und Mensch zugleich. Er weinte und heilte die Toten. So konnte er den Jüngern Freund und Messias gleichzeitig sein. Aber das konnte er nur in Verbindung mit dem Vater. Durch ihn bekam er seine Weisheit, seine Kraft und seine Autorität. Gott war schon bei der Schöpfung des Menschen ein Beziehungswesen und so sind auch Jesus und auch wir als Beziehungswesen gedacht. Jesus kam für uns auf die Erde und er gab alles. Und selbst als er ging, ließ er uns nicht allein. Er schenkt uns den Heiligen Geist und hilft uns, Gemeinde zu bauen. Das Mindeste, was wir tun können, ist ihm zu folgen. Sind wir bereit, das zu tun? Das Leben mit Jesus heißt nicht, dass alles auf der Erde gut wird. Vielleicht wird es sogar schlimmer, so wie die Jünger das erlebt haben. Aber das Vertrauen auf Gott ist das, was uns auf ewig retten wird. Er wird mit und für uns kämpfen. In 2. Chronik, Kapitel 20, Vers 7, sagt Gott zu dem Volk Juda, dass ich einem großen Kampf stellen musste. Doch ihr müsst nicht kämpfen, Juda und Jerusalem. Stellt euch auf, tretet vor und schaut euch an, wie Jahwe euch rettet. Und Juda? Sie vertrauten ihm. Und Jahwe gab ihnen den Sieg. Sind wir mutig genug, das auch zu tun? Können wir uns von den Kirchenbänken erheben, um in wirkliche Beziehung zueinander zu treten, so wie Jesus das getan hat? Welche Macht hat Gott durch zwei oder drei, die sich von Herzen vor ihm versammeln? Wie viel mehr Macht kann er durch den ganzen Leib Christi haben?